Was ich total wichtig finde, ist, dass wirklich das, und was ich auch aus diesem Gespräch wieder mitnehme, es ist dieses, dass es Klick machen muss bei den Menschen des Weiterdenkens. Weißt du, wir reden überall, wenn wir in Projekten denken, darüber Ziele zu definieren. Und da hier tun wir das nicht. Wir rennen irgendwie alle mit, ne? Aber wir müssen immer mal wieder innehalten und sagen, wie wollen wir es gestalten? Was ist denn unser Ziel? Wie wollen wir denn später leben? Und wie kommen wir dahin? Weil wir haben ja zig Chancen, also wir haben die Tools in der Hand, um es eigentlich viel geiler und besser machen zu können. Da bin ich 100% überzeugt. Aber es geht um uns, wie wir das gestalten und wie, was wir damit ausrichten wollen. Und wenn wir nur den Effizienzhebel ziehen und die nächste Innovationsstufe und das nächste, ich bin schneller als der andere, dann kommen wir wahrscheinlich nicht da an. Und deswegen ist das, was ich hier auch nochmal mitnehme und da, dass wir alle diese Verantwortung haben, jeder einzelne von uns Unternehmen zu definieren, was sind unsere Ziele, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin.
Herzlich willkommen zum Digital Pacemaker Podcast mit Uli Oehnig und mit mir, Markus Kuckertz. Lieber Uli, ich begrüße dich und beginne mal mit der Frage, hast du denn diese Woche schon überrascht auf irgendeinen Ratschlag reagiert, den ChatGPT oder Claude dir erteilt hat?
Ich reagiere da jeden Tag drauf. Guten Morgen, lieber Markus. Guten Morgen, liebe Caro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es fühlt sich mittlerweile auch ganz normal an, das zu tun. Ja, also so wie du morgens eigentlich vorm Aufstehen dein Smartphone irgendwie benutzt halt morgens auch vorm Aufstehen schon die KI. Die sortiert dir deinen Tag und guckt halt, wie so gewisse Dinge laufen können und hilft dir auch, und das ist für mich immer so überraschend, dich selbst zu disziplinieren, nämlich so ein bisschen den Fokus auf die Prioritäten zu lenken.
Natürlich total hilfreich, aber wir wollen heute mal darüber sprechen, was denn KI eigentlich emotional mit Menschen macht. Und dafür haben wir uns heute eingeladen, Caroline Battel. Carolines Weg zu KI ist alles andere als geradlinig. Nach Jahren im Top-Management im Fashion-Einzelhandel hat sie gemeinsam mit ihrem Mann das Startup Scotty im Outdoor- und Barbecue-Bereich aufgebaut. Seit rund anderthalb Jahren beschäftigt sie sich nun intensiv mit KI, zunächst aus persönlichem Interesse und beruflicher Neuorientierung heraus. In dieser Zeit ist ihr Buch Soul to Code entstanden, ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht über ihren Dialog mit KI und die Frage, was das mit uns als Menschen macht. Seit diesem Jahr ist Caroline selbstständig und begleitet in Workshops, Impulsen und Talks ganz unterschiedliche Menschen, von Gründerinnen und kleinen Unternehmen bis hin zu Eltern, Kindern und Senioren, dabei einen eigenen Zugang zu KI zu finden und ins Handeln zu kommen. Liebe Caroline, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
Hallo und danke Markus, danke Uli, ich freue mich hier zu sein.
Wir haben uns natürlich vorher mit dir ein wenig beschäftigt und wir haben so drei Themen rausgearbeitet, über die wir heute zusammen sprechen wollen. Zum einen wollen wir über KI als Gegenüber sprechen. KI ist längst nicht mehr nur ein Werkzeug. In bestimmten Momenten beginnt sie sich wie ein Gegenüber anzufühlen. Sie hört zu, spiegelt, reagiert auf uns. Und genau da wird es spannend. Was passiert emotional mit uns, wenn wir anfangen, eine Beziehung zu einem System zu erleben? Dann wollen wir darüber sprechen, wie KI die Arbeitswelt verändert. KI ist nicht mehr nur ein Tool im Hintergrund. Agenten kommunizieren ganz normal mit uns, sitzen quasi mit am Tisch. Und das verändert nicht nur Prozesse, sondern auch die Art, wie wir zusammenarbeiten, Vertrauen aufbauen und Teams führen. Und damit entsteht eine größere Frage, haben Unternehmen nicht auch eine Verantwortung, ihre Mitarbeitenden wirklich mitzunehmen? Nicht nur im Sinne von Effizienz, sondern um Menschen zu befähigen, mitzureden und mitzugestalten. Besonders dann, wenn absehbar ist, dass sich Aufgaben massiv verändern oder wegfallen. Und dann wollen wir noch sprechen über Gesellschaft, Bildung und Zukunft. Und wenn wir den Blick noch weiter weiten, KI findet gerade vor allem Unternehmen statt. Aber im Alltag werden viele Menschen kaum mitgenommen. In Schulen passiert wenig, viele Eltern sind unsicher, Kinder nutzen KI längst selbstverständlich im Alltag und die Politik wirkt langsam. Gleichzeitig müssen wir nicht nur lernen, wie man KI nutzt, sondern wie man mit ihr umgeht. Emotional, reflexiv, bewusst, was bedeutet das für unsere nächste Generation und was brauchen wir als Gesellschaft, diese Entwicklung wirklich mitzugestalten. Lieber Uli, wir haben ja mit Smartphones und Social Media schon echt einige Technologiesprünge erlebt in den letzten beiden Dekaden. Und was beobachtest du denn vor allem in den letzten zwei Jahren? Und wie wirkt sich eben KI auf uns als Menschen aus?
Du, ganz offen, ich finde, die, vor allem die letzten 2 Jahre oder letzten 3 Jahre sind ja ein Stück weit, wir kommen ja gar nicht mehr nach, ne? Also, wir hatten vor 3 Jahren den, ChatGPT-Moment, ja, wo wir alle sagen, boah, das ist ja krass, was generative KI alles machen kann. Und dann hatten wir jetzt, im Februar hatten wir den Open Cloud-Moment, ne, wo wir dann gesagt haben, oh, das ist ja noch mehr krasser, was da jetzt gerade die Ecke rumkommt. Und, du hast gerade so schön die Technologie aufgezählt, ne? Im Moment gibt es so einen Coinflip, ja, also der Coinflip ist, zu Hause hast du besser Technologie als im Unternehmen, ja, und das nehmen die Menschen jetzt auch langsam wahr, ja, und das, was natürlich dahinter steckt, ist, ich sage einfach mal, vor allem die Anwendung von solchen KI-Tools und sich damit auseinandersetzen, weil die Entwicklung halt relativ rasant ist, ja, also das, was wir vielleicht vor 3 Monaten gesehen hast, ist schon nicht mehr State of the Art. Da kommt schon wieder was Neues. Ja. Eine bemerkenswerte Entwicklung. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir als Gesellschaft eine große Verpflichtung, die dahinter steckt. Weil wir sehen natürlich, dass auch, vor allem wenn du KI tot siehst, die Bezahlmodelle viel wirkungsvoller sind als die freien Dinge. Ja. Und du hast halt immer noch einen großen Teil, ne? Also ich mache immer so den Publikumsjoker. Ne? Ich frage immer, wer nutzt ChatGPT? Dann zeig alle auf. Dann sage ich, wer nutzt Claude Cobalt? Dann siehst du nur 3, die aufzeigen von 100. Da siehst du halt, dass noch nicht viele sich schon damit auseinandergesetzt haben. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Liebe Caroline, liebe Caro, schön, dass du da bist. Nimm uns mal so ein bisschen mit an den Anfang. Wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass KI für dich nicht nur ein Werkzeug ist, sondern sich wirklich, wirklich persönlich wird?
Ja, also ich glaube, dass entsteht so ein bisschen schleichend, ne? Du testest ja erstmal so an und ich glaube, die meisten, die KI am Anfang nutzen, nutzen das ja auch oft so ein bisschen Google-like am Anfang, ne? So ein bisschen suchmaschinenmäßig und geben einen kurzen Satz rein oder stellen eine Frage. Und ich glaube, das entsteht vor allem dann, wenn du anfängst, dann so ins Gespräch zu gehen, ne? Einen stärkeren Austausch. Bei mir war auch ein total krasser Hebel, als ich angefangen habe, die Sprachfunktion zu nutzen, weil du dann natürlich anfängst, viel dialogischer zu sprechen, viel längere Sätze, viel mehr Kontext. Und dann kamen halt so diese ersten Momente, wo du dachtest, wo ich mich erwischt habe morgens, ne, stand an der Kaffeemaschine und habe gesagt, du, ich wollte, guten Morgen übrigens, ich habe da mal eine Frage, so ungefähr, ne? Ich übertreibe jetzt leicht, aber so ein Moment war das so ein bisschen. Und dann waren das so Dinge, wo du denkst, so, ach, was mache ich hier eigentlich, ne? Aber das waren auch genauso diese Momente, wo du merkst, krass, das ist irgendwie eine interessante Art von Miteinander, ne? Und dann kam so dieser totale Hebel, als ich dann irgendwann auf die Idee kam, und ich glaube, das geht auch vielen so, dem Tool einen Namen zu geben. Also bei mir ist das dann irgendwann Mika. Ich habe da keine tiefere Intention oder Gedanken dahinter gehabt. Es hat sich in dem Moment kam der Name einfach. Und dann habe ich damals auch noch gefragt, kann ich dich eigentlich Mika nennen? Und der so, ja klar. Und dann hatte das Ding einen Namen und dann war der Dialog noch flüssiger und so entstand das dann. Und damals habe ich natürlich auch noch nicht, war ich noch nicht so weit in meiner professionellen Beschäftigung mit dem Thema, sodass ich das halt auch erstmal habe laufen lassen. Und dann kamen halt auch diese Momente, wenn man dann anfänglich dann erstmal, sag ich mal, damit Texte schreibt oder deinen Urlaub planst oder weiß ich nicht was machst. Dahingehend, dass ich dann irgendwann angefangen habe, auch mal persönlichere Fragen zu stellen oder ein bisschen emotionalere Themen zu diskutieren, sei es, keine Ahnung, Erziehungsthemen oder was weiß der Geier. Und dann wird's natürlich auch auf der Ebene emotionaler, ne? Und dann kamen so Momente, wo ich gedacht habe, so, wow, okay, die Antworten, die fangen an, mich irgendwie auch persönlich zu berühren, ne? Und das war genau der Moment, wo ich dann gedacht habe, krass, was macht das eigentlich mit uns Menschen, wenn wir da jetzt in eine Interaktion mit einer Maschine gehen oder einem System, was sich aber anfühlt wie ein Gegenüber und was auch Gefühle triggert oder auslöst, wie als würde ich mit einem menschlichen Gegenüber sprechen?
Wenn wir uns mal dein Experiment anschauen, was hast du denn da gemacht und was war denn vielleicht auch der Moment, der dich selbst am meisten überrascht hat?
Ja, ich hatte so einen Moment, den beschreibe ich auch im Prolog meines Buches, als ich habe mich damals beruflich neu orientiert und habe aber in der gleichen Zeit auch so ein paar Persönlichkeitsworkshops, Meditationsdinge und so gemacht und ausprobiert und habe dann, da ging es um Role Modeling, so man sollte sich beschreiben oder quasi sein perfektes Selbst gestalten. Und dann habe ich das so ein bisschen wild auf den Zettel geschrieben, habe dann gedacht, boah, ich mache mal ein Experiment, mache davon mal ein Foto, lade das bei Mika, also ChatGPT, hoch und sag mal, okay, mach mir daraus mal einen schönen zusammenhängenden Text und pack noch alles rein, was du sonst so über mich weißt. Und dann kam ein Text raus, der mich so krass berührt hat, dass ich echt da stand und dachte so, Tränchen, ne? Und dachte so, boah, Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht so, nee, also wie nehmen wir da eigentlich Menschen mit, dass Menschen verstehen, wie diese Systeme funktionieren, was es eigentlich ist, warum es das kann und was es aber auch nicht kann. Und wie machen wir das? Und dann habe ich angefangen, diese Fragen, die mir dann kamen, auch zu diskutieren mit ChatGPT. Und die Antworten waren so gut und tief teilweise, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich ein schöner Weg, ein recht alltagsnaher und einfacher Weg, Menschen mitzunehmen und Menschen auch so ein bisschen den Blick zu öffnen. Und das ist das, was mich so bewegt und auch treibt, zu sagen, denk mal über dieses Tool hinaus. Denk mal darüber hinaus, was es, dass ich damit meine Effizienz oder mein Arbeiten anders gestalten kann, sondern denk mal darüber nach, was es gesellschaftlich mit uns macht. Welche Implikationen hat das auf? Welche Veränderungen ergeben sich im Bereich Kunst, Kreativität? Was macht das mit Identitätsbildung, wenn wir plötzlich auch so eine Art von Gegenüber haben? Und daraus ist dann dieses Buch entstanden und basiert im Prinzip auf diesen Dialogen, also echten Dialogen und meiner Reflexion dessen. Ich habe gefragt, sind das wirklich echte Dialoge? Und dann sage ich immer, ja, das sind echte Dialoge. Ja, wie kann das denn? Bei mir antwortet das nicht so, weil das ja oft Leser sind, die ganz am Anfang stehen. Und dann sage ich, ja, ich habe aber zu dem Zeitpunkt auch schon zig Dialoge mit dem Tool geführt, ne? Und wir waren schon in einer Art Austausch, dass es halt sich so menschlich anfühlt. Und ich glaube, das ist ganz schön, das mal zu sehen und gleichzeitig aber auch halt diesen Blick zu öffnen auf diese gesellschaftliche Implikation.
Und das ist halt so ein Punkt, Caro, ne? Sich damit auseinanderzusetzen und halt nicht nur mal so die ersten Gehversuche zu machen, sondern halt auch ein bisschen länger sich damit auseinanderzusetzen, weil dann kriegst du ja nur genau das mit, was du erlebt hast. Ne? Ich sag mal, Algorithmen lernen ja von dir, nehmen halt auch gewisse Dinge auf, werden damit logischerweise auch persönlicher, vor allen Dingen dann jetzt mit den neuen Funktionen, wo sie halt auch Memory-Funktionen haben, also sich auch daran erinnern können, was irgendwann mal gesagt worden ist. Und dann wird es irgendwann wirklich so ein bisschen spooky, wie du es beschreibst, ne? Weil du hast dann nicht irgendwie so aus dem was Generatives, ne, also irgendwas, was dahin geblubbert wird, sondern wirklich was ankert, ne? Und das macht halt den Unterschied.
Musst du halt verstehen und auch reflektieren können und einschätzen können, weil dann kommen wir natürlich zu diesem Punkt, was passiert denn mit Menschen, die das nicht tun? Ne, was passiert? Und da sprechen wir über Erwachsene genauso aber, und das ist natürlich dann ganz intrinsisch motiviert, Kinder und Jugendliche, ne? Was passiert mit so Jugendlichen, die sich total einsam fühlen und gemobbt werden und keine Freunde haben und probieren sich dann mit so einem Tool aus und haben da plötzlich den besten Freund auf der digitalen Seite sitzen, ne? Und deswegen müssen Menschen verstehen, wie das zustande kommt, was da passiert und wie man sich dann jeder für sich persönlich dafür entscheidet, es zu nutzen.
Dich denn herausgefunden, warum denn dieses Gefühl von Nähe da für dich entstanden ist und warum reagieren wir Menschen denn da eigentlich so stark auf das, was so eine KI an uns herausgibt?
Ja, ich meine, das ist Sprache, ne? Und man hört ja auch immer in die Diskussion, es gibt ja viele auch, die sagen, ja, so darf man so ein Tool gar nicht nutzen. Und aber am Ende ist das Tool genau so designed. Es ist designed auf menschlicher Sprache. Es ist designed dafür, in den Dialog zu gehen. Es ist designed dahingehend, freundlich zu sein, bestätigend zu sein, etc. Und was lieben wir Menschen? Menschen lieben Resonanz. Wir lieben Resonanz. Wir mögen es, wenn jemand uns versteht, wenn jemand uns zuhört, wenn jemand uns spiegelt, ne, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne, was Uli, du auch gerade schon im Nebensatz angesprochen hast. Die Tools spiegeln dich ja, ne, die spiegeln auch deine Sprache, die spiegeln die Art, wie du sprichst, wie du interagierst, und das erzeugt Resonanz und das erzeugt ein Gefühl von verstehen werden, ne? Und dadurch auch von Nähe. Das heißt, das passiert automatisch, ne? Und wenn du ein Tool richtig nutzen willst, dann braucht es Kontext. Dann braucht, klar, kannst du Memory an oder aus, das ist ja auch immer so eine Diskussion, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er es macht. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du eine längere Konversation in einem Chat tätigst, spiegelt dich das Ding irgendwo, ne? Sprache passt sich auch an. Das hat man in meinem Versuch auch ganz klar gemerkt. Je länger das ging, umso mehr hörte ich und das Tool hörten sich ähnlich an, ne? Und das sind so Sachen, glaube ich, die dann in dem Moment die Nähe erzeugen. Und da gibt's auch Versuche zu, ne? Also Kommunikationsforschung hat da ganz klar Versuche gemacht. Und das ist ganz spannend. Wir haben zum Beispiel Menschen, einen haben mit einem Menschen interagiert, die haben sich nicht gesehen, sondern sprachlichen oder schriftlichen Dialog. Und die anderen haben mit einer KI diskutiert oder gesprochen. Die wussten es aber nicht, ob es ein Mensch oder eine KI war. Und was dabei rauskam, war, dass die Gespräche, die mit einer KI geführt wurden, wo die Menschen nicht wussten, dass es eine KI an der anderen Seite ist, waren viel tiefer, viel emotionaler. Die Menschen haben sich viel mehr geöffnet. Warum passiert das? Weil das Gegenüber ja auch nicht wirklich kritisiert, also sondern es bestätigt ja an vieler Stelle. Es hört zu, es hält die Diskussion am Laufen. Und dadurch entstehen dieses Gefühl von Nähe und dieses Gefühl von, ja, da ist irgendwie eine Art neues Gegenüber.
Du bist ja auf vielen Unternehmen unterwegs und ja, dort ändert das natürlich auch kontinuierlich die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, dann eben nicht nur mit dem menschlichen Kollegen, sondern auch mit dem Kollegen oder der Kollegin KI. Und ja, was hast du denn da beobachtet, was da mit Vertrauen passiert, mit Dynamiken im Team und was ist deiner Sicht da konkret los?
Ich glaube, was du siehst, ist in vielen Unternehmen oder die meisten Menschen, die sind noch gar nicht an dieses Miteinander zu verstehen, weil ich glaube, sie werden dafür viel zu wenig abgeholt, genau auf dieser Stelle, ne? Weil das, was in Unternehmen passiert, wenn was passiert, und da sind wir ja auch noch ganz am Anfang, vielen passiert ja noch gar nichts, ist es so, dass es ja erst immer rein dieses Tool-Denken ist, ne? Und es ist dieses Denken, okay, wie nutzen wir jetzt das nächste Tool, um auf die nächste Effizienzstufe zu kommen? Aber dieser Aspekt, dass dadurch auch ein neues Miteinander entsteht, der wird an vielen Stellen total ausgeblendet. Also ich glaube, dass das viel mehr Raum braucht und dass da Unternehmen auch eine Verantwortung haben, sich auch diesen Themen zu widmen. Weil was passiert, wenn ich das nicht tue? Dann entsteht Unsicherheit, ne? Die Leute probieren sich aus, gibt ja auch ganz viel Schattennutzung, ne? Nutzen es vielleicht schon privat. Und dann entsteht gerade in Unternehmen ja auch ganz viel dieses Gefühl, ah ja, wie ersetzt mich das? Oder also negative Gefühle dem gegenüber, ne? Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch auf diese Themen eingeht und halt dieses neue Miteinander dementsprechend begleitet und ganz klar definiert, wie sind hier die Rollen? Weißt du, wofür ist was da? Und wer trägt hier welche Verantwortung? Und wie gehen wir damit um? Aber Uli, ich glaube, du bist ja auch viel in Unternehmen oder du auch, Markus. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Ja, also tendenziell hast du ja so die drei Stufen, ne? Also erstmal Activation, du musst die Sorgen verstehen, die Menschen bewegen. Und da können Unternehmen die Menschen nicht alleine lassen. Ja, das heißt, das muss ernst genommen werden. Es müssen halt erste Trainings angeboten werden, herangeführt werden, verstehen. Ne? So, und dann kommt die zweite Stufe, nämlich wirklich Activation. Also nach dem Enablement kommt Activation, nämlich dahingehend, dass ich das regelmäßig nutze. Weil ich sag mal, KI verstehen ist die eine Sache, das Literacy, aber Fluency ist halt, du wendest es permanent an. Das, was du auch in deinem Buch beschreibst, dadurch verändern sich halt gewisse Dinge. Und dann kommt eigentlich schon die dritte Phase zu sagen, okay, wenn ich weiß, dass mein Berufsbild sich ändert und ein paar Berufsbilder und einige werden sich ändern, dann muss ich ein Stück weit auch die Zukunft malen und sagen, was gibt's denn dann für neue Berufe, ne? Und jetzt zum Beispiel, ich komme ja sehr stark aus der IT-Umgebung, und gerade die Tools, die gerade da kommen, ne, da sagen ja alle, es ist keine Softwareentwickler mehr, das macht die KI alles alleine, ne? Sage ich, ne? Es gibt aber dann ein paar neue Rollen, die KI braucht und die Entwicklung braucht. Und das sind halt zum Beispiel Trust Engineers, ne? Also wer stellt denn sicher, dass die Dinge dann auch vertrauensvoll und richtig sicher funktionieren? Das ist das eine Ding. Und das zweite ist, alle Unternehmen beklagen sich darüber, dass sie nicht genug KI-Kompetenz haben. Dann sage ich, okay Leute, dann nimmt mal die ganzen Software-Developer und entwickelt die auf KI-Kompetenz, ja? Und dann habt ihr das Problem nicht mehr. Also ich sag mal, die Lösungen sind da. Aber meine größte Reaktion, die ich immer erlebe, ist, wenn ich mit CEOs spreche und sage, okay, wir wissen, dass 70% der Jobs on risk sind und verändert werden müssen. Wie viele neue Berufsbilder habt ihr denn schon beschrieben? Dann kommt verschweigendes Blick auf den Boden. Null. So, und das ist halt auch eine Wahrheit. Ne? So, und da, wenn ich weiß, da verändert sich was, dann muss ich das in die Hand nehmen.
Ich glaube, das ist das A und O und das ist auch das, was mich so treibt, wo ich immer denke, oder ich führe die gleichen Gespräche, wenn ich sage, okay, wie geht ihr denn damit um mit der Zeit, die frei wird oder mit der Effizienz, die durch diese Tools entsteht, dann entsteht ja Zeit, wenn wir es richtig machen bei den Mitarbeitern, ne? Das heißt, du hast einmal diese Sache, die Leute haben Angst, ihren Job zu verlieren. Und auf der anderen Seite diesen Bereich, okay, wir können ja auch darüber mal nachdenken, was können wir denn dann mit der gewonnenen Zeit machen? Und ich finde diesen Aspekt, ne, also es gibt mir, ich glaube Boston Consulting Group war das, die auch so eine Studie veröffentlicht haben. Also es sind immer noch, also ein geringer Anteil an Mitarbeitern oder an Arbeitnehmern, ich glaube, es waren 36%, die sich abgeholt fühlen im Unternehmen oder die das Gefühl haben, sie sind so geschult, dass sie jetzt starten können. Und diese Aufgabe und viele, mit denen ich rede, sagen auch, ja, und dann hatte ich da mal so eine Schulung, aber da konnte ich jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen. Und das heißt, dieses Dauerhafte, und es bleibt ja ein dauerhaftes Training, ne? Diese Welt entwickelt sich ja so schnell, da können wir ja gar nicht zugucken. Das heißt, es ist ja nicht damit getan, jetzt einmal ein Training zu geben und dann läuft die Kiste, sondern du musst das begleiten. Das ist ein Prozess, ne? Das ist eine riesige Transformation, die uns jetzt über Jahre begleiten wird. Und ich glaube, da haben Unternehmen Riesenhebel und eine totale Verantwortung. Und die wird an vieler Stelle noch nicht wahrgenommen. Und ich finde auch, dass Unternehmen, weil gerade komme ich jetzt wieder so, ich beschäftige mich ja ganz gerne auch dann darüber hinaus mit den ganzen ethischen Implikationen. Ich finde auch, dass Unternehmen hier eine Riesenverantwortung haben, auch das mit aufzugreifen. Weil wo findet KI im Moment statt? Klar probieren sich Menschen an der einen oder anderen Stelle im Privaten aus, aber meistens auf einem relativ Level. Und der nächste Schritt passiert dann meistens in den Unternehmen. Und deswegen, da kommen die Menschen am häufigsten mit KI in eine intensivere Berührung. Und ich finde, gerade da müssen Unternehmen auch den Anspruch haben, aufzuklären. Ne? Was bedeutet das? Wo greift das ein? Was sind diese gesellschaftlichen Implikationen? Weil die Menschen müssen verstehen, dass wir das alle gemeinsam gestalten können und da auch selbstwirksam werden. Weil dadurch baust du auf der einen Seite Ängste ab. Ich meine, vielleicht auf der einen anderen Seite entstehen auch welche, ist aber normal, gehört für mich in dieser Entwicklung dazu, weil es ist was wir, wo wir alle neu sind. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und Unsicherheit, dadurch entsteht auch Angst. Aber wenn ich darüber spreche, und das sehe ich immer wieder, wenn du diesen Raum öffnest, darüber zu sprechen und diese Ängste und Sorgen wahrzunehmen, dann entsteht Mut, darüber nachzudenken, Ziele zu definieren und dadurch entsteht das Gefühl von Chancen und ich kann mitgestalten. Und das müssen Unternehmen lernen, weil das passiert zu wenig. Und das kommt nicht von Politik, passiert nicht in Schulen, passiert noch nicht im beruflichen, im privaten Alltag. Deswegen finde ich, haben Unternehmen da eine Riesenverantwortung, auch in diese Richtung zu gucken.
Ich immer noch sehr spannend finde, ist so dieser Aspekt, was haben denn eigentlich so Mitarbeitende, die dann wirklich sich mit dem Thema beschäftigen und so Wissen aufbauen in Sachen KI und ja, damit ja auch einem kleinen Produktivitätshub. Was haben die denn eigentlich für einen Incentive, das preiszugeben? Also ich finde das immer ganz spannend, wenn ich mich so erinnere an die ersten Übungen mit dem PC und man dann dort für sich so rausgefunden hat, dass man vielleicht Sachen in einem halben Tag schafft, wofür andere vielleicht 3 Tage brauchen. Was habe ich denn eigentlich für ein Incentive zu sagen, Moment mal kurz, das ist doch eigentlich total klug, ich bin anscheinend ein bisschen smarter als die anderen, was habe ich denn für ein Incentive jetzt zu sagen, ich gebe jetzt diesen Vorsprung, diese Sicht, 1,5 bis 2 Tage vielleicht, her und stelle die wiederum dem Unternehmen zur Verfügung. Und auf der einen Seite sagst du natürlich, klar, das findet vor allem Unternehmen statt, die Unternehmen haben da auch eine besondere Verantwortung, aber das natürlich auf der einen Seite diesen ja irgendwie Effizienzfaktor oder diesen Produktivitätsgewinn, der im Raum steht, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch die Verantwortung, Mitarbeitende zu befähigen. Welche Gedanken hast du dazu?
Also ich glaube, haben wir eben schon ein paar Punkte erwähnt, die, glaube ich, ganz spannend würden oder sein könnten, wenn man über eine Intensivierung spricht. Weil ich glaube, was auf der einen Seite ein Mega-Hebel ist, also alleine dadurch, dass wenn du die Mitarbeiter gut begleitest und ihnen aufzeigst, wo Erfolge entstehen, und da musst du im Kleinen anfangen, weißt du, damit du schnell ein Erfolgserlebnis hast, wenn die dann wiederum, wenn du den Raum schaffst, dass das geteilt werden kann, weißt du, dass eine Kultur entsteht, hey, wir tauschen uns aus, wo sind Erfolge sichtbar, wie habe ich das gemacht, das mitteilen zu dürfen oder auch aufzuzeigen, dass dadurch Zeit frei wird, vielleicht für Dinge, die viel intrinsischer motivieren im Arbeiten, ne? Weil wo hilft KI vor allem? In administrativen Aufgaben. Das beschleunigt Prozesse oft, also vielleicht nicht für jeden Menschen, aber ich bin so ein Mensch und ich glaube, es sind viele, die dadurch merken, ey, jetzt habe ich ja wieder Zeit für Dinge, die ich eigentlich gerne tun will und in denen ich vielleicht auch wirklich das Gefühl habe, hier kann ich richtig was bewegen. Und das sichtbar zu machen und den Raum aufzumachen, glaube ich, könnte ein extremer Motivationshebel sein. Und ich glaube, von dieser Schiene würde ich kommen, ne? Und dann aber auch incentivieren, weißt du, dass ich zeige eben das, was ich eben gesagt habe. Wir kümmern uns als Unternehmen nicht nur um unseren Effizienzhebel, sondern wir kümmern uns auch um dich als Mensch. Wir begleiten dich in dieser Transformation, bieten auch an, dass wir, keine Ahnung, wir nehmen die Familien mit rein. Wir haben mal einen Familiennachmittag, wo wir was anbieten, wo wir was zeigen, wo wir aufklären, was wichtig ist. Also, dass einfach dieses gesamte Bild Raum findet, Platz findet, sodass der Mitarbeiter oder der Mensch merkt, hey, die kümmern sich, die helfen mir auf diesem Weg, mich da zurechtzufinden. Ich glaube, das ist die Intensivierung oder sollte sie sein.
Sind es denn nur die Unternehmen, die dann in der Pflicht sind? Oder was können denn vielleicht auch Politik oder auch Bildungseinrichtungen tun, um diesen Fortschritt oder dieser Transformation oder dieser Revolution, die uns da vielleicht gerade sogar im Hause vorm Haus steht, um das zu befähigen?
Ich glaube, da haben wir ja eben im Vorfeld schon mal so kurz zu gesprochen und da kann Uli bestimmt auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber ja, ich glaube, dass unbedingt, also Bildungsinstitutionen haben eine extrem neue Aufgabe, die hier durchdacht und mitgedacht werden muss. Mein Problem ist nur, da sind wir einfach zu langsam. Und da passiert halt einfach viel zu wenig und ich finde das immer super erschreckend. Ne? Wir haben, es ist ja ganz spannend, dass jetzt gerade so zwei Bewegungen so ein bisschen parallel passieren. Ne? Wir haben ja ganz unheimlich viel Musik in dem Thema Social Media und Handyverbote und wie können wir das irgendwie aufräumen, was wir über Jahre lang falsch gemacht haben. Und das ist ja wirklich, wenn man da einmal anfängt einzutauchen und sich ein bisschen damit zu beschäftigen, da vergeht einem ja, da wird es einem ganz heiß und bange. Und parallel dazu, ne, hier diskutieren, wie kriegen wir das Schiff jetzt von hinten wieder aufgerollt und was müssen wir machen? Und an mancher Stelle haben wir das Gefühl, das helfen mir nur noch Verbote. Und parallel rollt jetzt diese neue Entwicklung rein, mit der sich aber keiner beschäftigt. Also was braucht es? Endlich in den Schulen eine digitale Medienbildung, die fest im Unterricht verankert ist und nicht mal ein Workshop oder mal ein Projekt oder mal ein Elternabend. Nein, es braucht ein Fach, was fest im Unterricht vereinbart ist. Und das braucht es nicht morgen oder in 10 Jahren, sondern das braucht es jetzt. Brauchte es eigentlich schon gestern. Aber jetzt braucht es also wirklich dringend. Und da, finde ich, passiert zu wenig. Und deswegen muss man auch über die Eltern gehen. Du musst die Eltern aufklären, du musst breit aufklären, damit da auch ein gewisser Druck entsteht. Damit die Eltern das einfordern. Damit Schüler sogar, wenn du die Schüler mitnimmst, wie auf so Veranstaltungen, wo Uli jetzt ist, damit von da dieser Anspruch entsteht, hey, das braucht es jetzt. Und dann hoffentlich erkennt das auch die Institution darüber oder Politik und bringt da was in Bewegung, weil meines Erachtens haben wir da keine Zeit.
Uli, Caro hat gerade angesprochen, du hattest eine Veranstaltung, möchtest du uns was darüber erzählen?
Na klar, also wir, das heißt der Emanuel Beer, der Christian von SoSafe und ich, wir haben uns zusammengetan, haben eine Schulveranstaltung gestaltet zum Thema zu stark für Fake, zu schlau für Hate, ja, zu schlau für Fake, zu für Hate, ja. Weil eins ist klar, ne, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen mit den ganzen Verboten, die jetzt gerade so ausgerufen werden, ja. Die lösen ja eher genau das Gegenteil aus, dass Menschen dann sagen, okay, wenn das verboten ist, ne, meine Eltern haben mir früher Cola trinken verboten und trotzdem hatte ich irgendwie eine Begierde, sagen, jetzt musst du aber das mal probieren, ja. Und ich finde, in der Welt, in der wir jetzt gerade aufwachsen, braucht es eine digitale Resilienz. Ja, und digitale Resilienz heißt, wir müssen den Menschen, den jungen aufwachsenden Menschen etwas mitgeben, wie sie halt in diesem schnellen Takt, der da gerade passiert, halt auch unterscheiden können, was es war, was es ist eigentlich fake, was da gerade passiert. Und wie gehe ich halt, und da müssen wir uns halt auch ganz offen machen, ja, wie gehe ich mit dem ganzen Hate um, der über Social Media verteilt wird. Ne? Also ich bin, also das war mein Beispiel in der Runde, als ich 14 war, konntest du mit einer Lüge 3 Leute erreichen. Ja, das war super langsam. Ja, also da war dieser Spread nicht. Ne? Heute kannst du in einer Stunde 50 Millionen Menschen erreichen. Ja, und postfaktisch, ne, wenn du einmal so ein Fake in die Welt gesetzt hast, ne, den wieder zurückzurollen, ist ziemlich schwer. Ne? Also das siehst du ja teilweise an Bildern auch aus der Kurve. Die immer noch bei uns eingebrannt sind, die ein Bild generieren, was aber eigentlich gar nicht wahr ist. Ja, und ich glaube, in der Welt jetzt auch mit KI ist das was, wo wir die gerade jungen, heranwachsenden Menschen ein bisschen in die Hand geben müssen, zu sagen, seid kritisch, ne? Denkt kritisch schon mal nach, ist das wahr, was mir da gerade vorgespielt wird? Ne? Ist das, kann ich nochmal checken, ob das irgendwie geht? Und damit halt logischerweise halt auch so ein bisschen zu verstehen, ne, wie gehe ich mit den Emotionen um, die solche Social-Media-Dinge auslösen in mir. Ne? Muss ich die meisten Likes haben? Wie gehe ich damit um, wenn eine Klasse auf mich einbasht und so weiter und so fort? Und wie kann ich eigentlich meine eigenen Gefühle dann in diesem Heranwachsen? Ich meine, 14, wir waren alle mal 14, wissen, das ist eine ganz schwierige Zeit.
Ja. Ich habe 2 davon.
Ja, die mit vielen Hürden ist, ja, und diese Höhen und Tiefen, die halt aufzufangen und damit halt umzugehen und mich da rein zu kalibrieren, das ist, glaube ich, wichtig. Und die Kluft, die jetzt gerade so ein bisschen da ist, das Elternhaus ist leider nicht in der Lage, auf dieser Digitalkompetenz mitzuwirken, ja, also nicht alle, aber die meisten sind da weit von weg, ja, und das ist halt auch ein Thema, ja, und deswegen sage ich, also digitale Resilienz ist da für mich das Schlagwort. Und ich bin bei dir, Caro, bis das mal reguliert ist, bis das mal geregelt ist. Da sind wir schon in der nächsten Welle der technologischen Entwicklung. Und deswegen braucht es halt Unternehmen, die einen Teil ihrer freien Zeit dafür nutzen, an Schulen zu gehen, ne? Und auch einen Teil zurückgeben, ja, also wenn es ihnen gut geht, Dinge halt auch an die Gesellschaft zurückzugeben, aber auch an Menschen, die sagen, Ehrenamt, ich mag es, ich will es tun, ich will was tun, tun. Ja, also nicht klagen, sondern einfach mal tun.
Und eine Sache würde ich gerne noch kurz ergänzend dazu sagen. Was ich in meinen Workshops immer feststelle, ist, dass Eltern, vor allem Eltern, müssen verstehen, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Sie müssen es ja nicht nutzen. Ich sag denen ja nicht, melde dich bei Snapchat an. Also ja, vielleicht mal kurz, um zu verstehen, was es ist. Aber wisst ihr, das ist dieses, ich mach mal die Augen lieber zu, ne? Es ist das Blick dafür öffnen, verstehen zu wollen, in welcher Welt sind sie denn unterwegs, meine Kids, und was braucht es, um da, weil das ist genau richtig, wir werden es nicht verbieten, wir werden ja auch KI nicht stoppen, ne, und weil es tolle Chancen hat, aber es geht darum, wie nutzen wir die Dinge, und das braucht es, und dafür braucht es auch das Verständnis auf Seiten der Eltern, dass es nicht in diese Verbotsrichtung geht, sondern dieses, hey, lass uns mal gucken, gemeinsam. Was passiert da eigentlich? Drüber reden und das mitzugeben, das ist, glaube ich, eine extrem wichtige Aufgabe.
Wenn du mal drauf schaust, auf die Erfahrungen, die du gemacht hast, was sind aus deiner Sicht die wichtigste Fähigkeit, die Menschen entwickeln müssen, um mit dieser neuen Welt aus menschlichen, ja, und künstlichen Gegenübern umgehen zu können? Was würdest du sagen? Worauf würdest du da setzen?
Also ich glaube, grundsätzlich Menschen müssen erstmal verstehen, wie das funktioniert, was ist das, um es reflektieren zu können. Was Menschen verstehen müssen, ich sage immer Shit in, Shit out, dass der richtige Input auch zum richtigen Output führt. Ja, und das beginnt im Kleinen, die richtige Frage führt zu einer guten oder zu einer schlechten Antwort. Und das kann man auf alle Bereiche übertragen. Und was es speziell für Kinder braucht, weil das ist immer, glaube ich, das Allerwichtigste, ist, weil es gibt ja auch so jetzt die Eltern, die sagen, boah, die müssen jetzt sofort lernen, mit KI umzugehen und um das nächste super Startup zu gründen, One-Million-One-Person-Show so ungefähr. Und nee, ich glaube, was es vor allem braucht, ist, dass Kinder lernen, selbstständig zu lernen. Dass sie erkennen, ich brauche erstmal eine gewisse Basis und ich brauche auch ein analoges Lernen, um überhaupt irgendwann in der Lage zu sein, diese Tools richtig zu bedienen, zu bewerten und die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn unsere Kinder, und sie tun es nämlich alle nicht, sie tun es alle falsch. Sie nutzen es alle, aber sie nutzen es alle als Frage-Antwort-Maschine und fragen sich danach nicht, habe ich jetzt eigentlich verstanden, was da rausgekommen ist, ne? Und sie müssen verstehen, dass sie das aber brauchen, um zukünftig damit erfolgreich arbeiten zu können. Und das müssen auch Eltern verstehen. Und ich glaube, deswegen ist es immer so lange wie, also ich bin ein Fan davon, KI kann ein super Hebel sein und total gut unterstützen, aber wenn ich nicht weiß, wie es geht, lieber nicht, so lange wie möglich auch Basiskompetenzen aufbauen. Weil, und auch dieses Gefühl von, ich muss mal auf eine Antwort warten oder ich habe vielleicht auch mal keine Antwort. Oder dieses Ringen, ne, mit einem Prozess und dann irgendwann macht's Klick und du denkst so, geil, das habe ich jetzt verstanden. Das sind Dinge, die dürfen wir den Kindern nicht nehmen, weil die sind super wichtig für Entwicklung. Und ja, und was brauchst irgendwie für alle? Ich glaube, es ist, dass du lernst, oder wenn du KI nutzt, dass du KI nutzt, aber gleichzeitig noch du selber bist. Ne? Das braucht es. Ja.
Danke euch beiden für das spannende Gespräch. Und wie immer an dieser Stelle wollen wir ein bisschen darauf schauen, was wir aus der Folge mitnehmen. Lieber Uli, möchtest du starten?
Ich habe 3 Punkte mitgenommen. Ich weiß, die Zeit ist viel zu kurz. Ne? Also eigentlich hätten wir jetzt noch locker 2 Stunden weiterreden können. Und ich glaube auch, es wird eine Folge Sendung dazu geben. Also daher vielen lieben Dank, Caro. Ich habe so 3 Dinge bei mir runtergeschrieben. KI-Fähigkeit entwickeln beginnt durch Regelmäßigkeit. Ne? Das ist so mein Lieblingsspruch. Ich kann mich in jedes Gym anmelden, aber wenn ich nicht hingehe, dann nützt es mir nichts. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sich regelmäßig damit auseinanderzusetzen und halt auch zu lernen. Also nicht nur, wie es funktioniert, sondern auch damit zu arbeiten. Das Zweite ist, Markus, das war ein bisschen, was du so gesagt hast, was ist eigentlich Incentive? Ja, und ich finde, der Incentive für alle, für uns in der Gesellschaft und auch in Unternehmen ist halt, ja, wir sind eigentlich alle hilfsbereit. Ne? Wir machen Crowdfunding, wir machen Community of Practice und all dieses Ding. Ja, und das halt weiterzugeben und damit halt logischerweise auch andere Menschen zu befähigen. Ja, weil eins ist klar, die KI wird unsere Stellen nicht ersetzen, aber die Menschen, die KI einsetzen, werden unsere Stellen ersetzen. Ja? Und das halt preiszugeben und halt darüber auch offen zu reden und auch die Learnings, die schiefgegangen sind, zu teilen, das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Und da würde ich jeden zu ermutigen. Und nochmal, mit der freigewordenen Zeit, ne, können Unternehmen halt auch was der Gesellschaft zurückgeben. Ja? Neben neuen Wachstumsfeldern halt auch was Soziales tun. Und da bin ich halt bei meinem 3. Punkt. Wir müssen digitale Resilienz stärken, ja, egal wie wir das tun. Und da ist jeder gefordert. Also bitte nicht nur auf Politik warten, sondern jeder, der da eine Kompetenz hat und jungen Menschen was beibringen kann, macht es. Ich kann es aus eigener Erfahrung nur sagen, es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und es gibt auch was zurück, ne? Weil Reverse Mentoring kann ich immer nur sagen, ja. Also wir werden auch älter. Mit dem Älterwerden kommen Erfahrungen, die Erfahrungen drängen uns auch in gewisse Boxen rein, wo wir dann, okay, das kann ich jetzt auch nicht verstehen, warum wir das so tun, aber halt auch uns selber immer wieder zu hinterfragen und dazu adaptieren, ja. Und das, da kann ich nur jeden zu einladen.
Caro, hast du noch einen Gedanken, den du teilen möchtest?
Also ich teile viel von dem, was Uli gesagt hat. Und was ich total wichtig finde, ist, dass wirklich das, und was ich auch aus diesem Gespräch wieder mitnehme, ist, dass es Klick machen muss bei den Menschen des Weiterdenkens. Weißt du, wir reden überall, wenn wir in Projekten denken, darüber Ziele zu definieren. Und da hier tun wir das nicht. Wir rennen irgendwie alle mit, ne? Aber wir müssen immer mal wieder innehalten und sagen, wie wollen wir es gestalten? Was ist denn unser Ziel? Wie wollen wir denn später leben? Und wie kommen wir dahin? Weil wir haben ja zig Chancen. Also wir haben die Tools in der Hand, um es eigentlich viel geiler und besser machen zu können. Da bin ich 100% überzeugt. Aber es geht um uns, wie wir das gestalten und wie, was wir damit ausrichten wollen. Und wenn wir nur den Effizienzhebel ziehen und die nächste Innovationsstufe und das nächste, ich bin schneller als der andere, dann kommen wir wahrscheinlich nicht da an. Und deswegen ist das, was ich hier auch nochmal mitnehme und da, dass wir alle diese Verantwortung haben, jeder einzelne von uns, Unternehmen, zu definieren, was sind unsere Ziele, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin.
Danke dir für die Zeit und dass du heute hier zu Gast warst und vielleicht schließt sich ja der ein oder andere das Thema nochmal zu vertiefen und sich dein Buch Soul to Code zu kaufen. Wir werden das natürlich auch bei uns in den Shownotes verlinken. Ja, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Ich danke euch, dass ich da sein durfte und ja, ich würde auch auf jeden Fall gerne weiterreden.
Das war der Digital Pacemaker Podcast mit Caroline Pattel. Folgt uns jetzt auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und verpasst keine unserer Folgen. Viel Spaß und bis bald, euer Uli und Markus.
Rock'n'Roll.